Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Nach dem Abverkauf am Vortag sehen wir eine Erholung, insbesondere im Tech-Sektor. Die Wall Street wartet auf die Zahlen von Micron heute Abend. Die Messlatte hängt ausgesprochen hoch. Die Reaktion der Aktie wird hier vor allen Dingen für den gesamten Sektor wichtig sein. Analystenkommentare zeigen jedoch, man bleibt insgesamt sehr bullish für diesen Sektor. Unter anderem hebt die UBS die Kursziele für AMD an. Bei FedEx geht es nach den Zahlen abwärts, wobei die Analysten auf Kaufempfehlungen bleiben. Die Kursziele steigen auch. Das Quartal sei insgesamt robust ausgefallen, aber weil man umstellt unter anderem vom Fiskaljahr auf ein Kalenderjahr und wegen der Ausgliederung von FedEx Freight seien die Zahlen teils verwirrend, ändert aber nichts daran, dass die Wachstumsaussichten auf Kurs bleiben.
Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Nach einigen Tagen der Sendepause, wir haben uns von unserer lieben Mutter verabschiedet, beginnt ab heute wieder die Berichterstattung über die Märkte. Vielen Dank für euer Verständnis und für die vielen, vielen wunderbaren Beileidswünsche. Sprechen wir über die Wall Street. Wir hatten nach dem Abverkauf am Vortag eine schon etwas stärkere Erholung, wobei die Kursgewinne nicht ganz gehalten werden konnten. Gleichfalls muss man sagen, dass so schwach der Markt am Dienstag war, es gab mehr Gewinner als Verlierer an der New Yorker Aktienbörse. Insbesondere bei den Chip Memory und bei den AI-Werten gab es in den letzten Tagen Gegenwind. Insgesamt bleibt hier die Stimmung der Analysten, wenn man sich die Kommentare von heute Morgen anschaut, optimistisch. Aber man wartet auf die Zahlen von Micron heute Abend. Und die Messlatte für Micron hängt ausgesprochen hoch. Man geht davon aus, dass der Umsatz im Vorjahresvergleich um unfassbare 280% gestiegen ist, auf $35 Milliarden. Der Ertrag pro Aktie soll um über 950% gestiegen sein, auf $20 pro Aktie. Ja, wer Angebotsengpässe hat, der muss mehr zahlen. Das sieht man auch bei Micron. Das sind quasi die Nutznießer, die Profiteure. Die Bruttomargen sollen bei fast 82% liegen und die operativen Margen bei fast 78%. Das Entscheidende bei Micron heute Abend wird vor allem sein, wie es mit den Kapazitätsinvestitionen hier weitergeht. Die Messlatte für Micron hängt hier bereits sehr hoch. Im Fiskaljahr 2026 will man 26 Milliarden investieren. Die Wall Street rechnet im Fiskaljahr 27 mit schon 39 Milliarden und im Fiskaljahr 28 mit sogar fast $42 Milliarden. Wenn das Management diese Messlatte nochmals anheben sollte, könnte die Aktie negativ reagieren. Auch deshalb, weil es das Risiko von Überangeboten in den nächsten Jahren erhöht. Wenn Micron schlagen sollte und die Aussichten anhebt und die Aktie reagiert trotzdem negativ, könnte das ebenfalls negative Folgen haben für den gesamten Bereich. Die Zahlen von Micron heute Abend werden hier also ausgesprochen wichtig sein. Vor allem die Reaktion der Aktie, wie gesagt. Und wir haben heute auch einen Analystentag bei Qualcomm. Ab 20.15 Uhr eurer Zeit werden hier Details bekannt. Auch das kann natürlich den Sektor mit beeinflussen. Interessant ist, dass die Kursreaktion zum Beispiel bei dem Tech-Unternehmen Cerebras Systems nicht wirklich erfreulich sind. Und das, obwohl die Schätzungen geschlagen wurde. Der operative Verlust geringer als erwartet, die Umsätze über den Zielen, die Bruttomargen über den Erwartungen, die Aussichten angehoben und trotzdem war die Aktie vor Handelsstart auf der Verliererseite. Da sieht man letztendlich gesehen, dass eben die Erwartungshaltung schon sehr hoch hing. Die Tatsache, dass man von Deals spricht mit OpenAI und Amazon Web Services, war insofern nichts Neues. Diese Deals wurden alle schon im Vorfeld kommuniziert. Bleiben wir im Tech-Sektor. Wir hatten bereits über Nacht bei Samsung Electronics eine Kurserholung von fast 10%. Und zwar hatte Reuters berichtet, dass hier wohl anscheinend ein Aktienrückkaufprogramm gemeldet werden könnte in naher Zukunft mit einem Volumen von 59 Milliarden Dollar. Die Aktien von SK Hynix waren auch mit auf der Gewinnerseite. Hier berichtet Reuters, dass man jetzt in Kürze am 10. Juli an die Wall Street die Handelsnotiz außen aufnehmen dürfte. Dadurch wird man 29,4 Milliarden Dollar an Kapital auftreiben. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Belastungsfaktor. Die vielen Börsengänge, die Kapitalerhöhungen, das saugt Liquidität aus den Märkten ab. ByteDance laut Bloomberg plant auch 20 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten aufzunehmen, um in AI zu investieren. Ja, ganz andere Story. Also die Hyperscaler investieren ohne Ende. Die AI-Infrastrukturunternehmen profitieren. Spreu und Weizen also. Und das konnte man in den letzten Tagen und Wochen eben durchaus auch an der Performance dieser Werte sehen. Der Gründer von SoftBank betont, AI als Bubble zu bezeichnen sei Blasphemie. Er geht davon aus, dass SoftBank in den nächsten 16 Jahren auf einen Marktwert von 6 Billionen Dollar steigen wird. Gleichzeitig betont er aber, dass Datacenter im Weltall nicht praktikabel seien. Das schießt natürlich so ein bisschen in den Business Case von SpaceX. Das war ja die große Story von Elon Musk. Bei SoftBank scheint man das letztendlich gesehen anders zu sehen. Vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen zurück zu möglichen Überkapazitäten. CXMT, ein Memory-Gigant aus China im DRAM-Bereich, wurde vor 10 Jahren gegründet. Jetzt im ersten Quartal hatte man bereits 7,3 Milliarden Dollar Umsatz. Hier berichtet Semi Analysis, dass man plant, aggressiv in den Wettbewerb zu gehen, insbesondere gegenüber Samsung, SK Hynix und Micron. Man bereitet hier quasi aktuell auch gerade den Börsengang vor. Bleiben wir noch kurz im Tech-Sektor. Google wird ab dem 29. Juni jetzt auch im Dow Jones aufgenommen. Das sollte man nicht überschätzen. Letztendlich gesehen ist Google natürlich auch im Nasdaq 100. Auf den Nasdaq 100 gibt es sehr viele passive ETFs, die die Aktie dementsprechend kaufen müssen. Auf den Dow Jones gibt es nicht so viele passive Investmentinstrumente. Der Effekt also dürfte sich hier in Grenzen halten. Und abgesehen davon ist das nicht unbedingt ein gutes Omen. Seit dem Jahr 2000, die Werte, die im Dow Jones neu aufgenommen werden, haben für gewöhnlich im Schnitt 12 Monate Underperformance. Und wenn man sich den Track Record mal anschaut, ja, im November 1999 hatte Dow Jones Microsoft und Intel aufgenommen, quasi zum Zenit des Nasdaq. Dann folgte im August 2020 die Aufnahme von Salesforce, die Aktie in diesem Jahr eine der ganz großen Verlierer. Es bleibt also abzuwarten, ob diese Nachricht zu guter Letzt dann wirklich eine gute Nachricht für Google ist. An der Stelle noch der Hinweis, dass jetzt der Split von Honeywell vollzogen wird. Am 29. Juni wird Honeywell Aerospace nun im S&P 500 den Handel aufnehmen. Die Aktionäre von Honeywell bekommen die quasi mit ausgeschüttet. Dafür wird Conagra aus dem S&P gestrichen. Nahrungsmittelkonzern hat die höchste Dividendenrendite über 10% im S&P. Man muss hier allerdings ein bisschen aufpassen. So hohe Dividendenrenditen in diesem Fall sind oft ein Zeichen, dass die Unternehmen, die dahinter stehen, eher Schwierigkeiten auf der fundamentalen Seite haben. Ja, die Aktien von FedEx waren vor Handelsstart noch stärker im Minus. Die Kursverluste konnten überwiegend wettgemacht werden. Das liegt daran, dass die Zahlen ein bisschen verwirrend waren. Das abgelaufene Quartal, der Ertrag lag über den Zielen, der Umsatz auch 1 Milliarde mehr, als man erwartet hatte. Die operativen Margen lagen unwesentlich unter den Schätzungen. Das Verwirrende sind die Aussichten. Und zwar hat FedEx gerade FedEx Freight ausgegliedert. Das muss man berücksichtigen. Und der zweite Faktor, man stellt aktuell um vom Fiskaljahr auf ein Kalenderjahr. Das bedeutet, Bilanzende 31. Mai verschiebt sich auf den 31.12. Und dadurch muss man natürlich bei den Prognosen, wie jetzt das Kalenderjahr läuft, zum Beispiel etwas genauer hinschauen. Das Kalenderjahr 2026 scheint ein Umsatzwachstum anzupeilen von 11% mit einem Ertrag pro Aktie von 17,50 Dollar gemessen am Mittelwert. Und das Spannende, da kommt dann auch dann die Klarheit rein, sind vor allen Dingen die Analystenkommentare. Die Bank of America, die Citi und Wells Fargo bleiben alle bei Kaufempfehlungen. Alle heben die Kursziele an. Bank of America auf 378 Dollar, die Citi auf 359 Dollar. Wells Fargo sieht die Aktie sogar bei 425 Dollar. Die Bank of America betont, das Kalenderjahr 2026 dürfte ein Ertrag pro Aktie von $16.90 bis $18.10 anpeilen. Auf den ersten Blick sieht das nach weniger aus als das Fiskaljahr 2027. Wie dem auch sei, hebt man bei der Bank of America die Ertragsschätzungen für das Kalenderjahr 2027 um 6% an. Liegt man also über den bisherigen Prognosen. Die Citigroup betont auch, das letzte Quartal, das vierte Quartal, sei sehr stark ausgefallen. Das Management mache einen guten Job, um kurzfristige Hürden zu überwinden. Und Wells Fargo auch optimistisch. Hier betont man, dass für das Kalenderjahr 2026 ein Ertrag pro Aktie von über $11 angepeilt wird, quasi für diese 7-Monats-Frist. In anderen Worten, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Und die Aktie konnte dementsprechend sich deutlich von den Tagestiefs erholen. Ich möchte bei der Gelegenheit auch gleich nochmal bei den Analystenkommentaren bleiben. Wir haben hier die Immobilienwerte im Plus heute, die Hausbauwerte. Das liegt unter anderem an KB Home. Das ist ein Hersteller von Fertighäusern. Das abgelaufene Quartal lag auf der Ertragsseite leicht unter den Schätzungen des Marktes. Aber die meisten Details waren im Rahmen der Schätzungen. Und die Schätzungen, die Aussichten für das laufende Fiskaljahr sind nicht so schlecht, wie der ein oder andere erwartet hatte. Da hätte man also mit mehr Gegenwind rechnen müssen. Dementsprechend sind auch andere Hausbauwerte und Immobilienmakler zum Beispiel mit auf der Gewinnerseite an der Wall Street. Wir haben ansonsten auch KB Homes bei Wells Fargo. Das Kursziel steigt auf $52, wird minimal angehoben. Man bleibt aber trotzdem bei einer glatten Verkaufsempfehlung. Der Wert allerdings an der Wall Street mit auf der Gewinnerseite. Ja, lasst mich ganz kurz nochmal auf die anderen Analystenkommentare eingehen. Die UBS und im Tech-Sektor gibt es hier überwiegend positive Kommentare. Die UBS hebt die Ziele für AMD an auf $670. Eine deutliche Anhebung. Bisher lag man bei $455. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung und sagt, wir werden zunehmend optimistisch, was die CPU-Racks betrifft, also die Racks der Grafik der CPUs, der quasi die Herzstücke der Rechner, ganz wichtig für Agentic AI, hier sei AMD gut positioniert. Wir haben Analog Devices bei dem Brokerhaus Stifel, steigen die Kursziele, das gleiche auch für Texas Instruments, auch das Brokerhaus Stifel, und wir haben positive Kommentare der Bank of America zu Taiwan Semiconductor. Das Kursziel steigt auf $590 mit einer Kaufempfehlung. Man geht davon aus, dass die Umsätze von Taiwan Semiconductor in diesem Jahr um 40% steigen wird, im nächsten Jahr um 39%. Also buy the dip scheint das Motto der Stunde zu bleiben. Stifel hebt auch die Kursziele an für Marvell auf $350 mit einer Kaufempfehlung. So, ganz kurz noch zu chinesischen Einzelhandelswerten und E-Shopping-Werten. Da müssten wir eigentlich Gegenwind sehen. Wir haben ein großes Shopping-Ereignis in China und das hat nicht die erwünschten Ziele gebracht. Es geht hier quasi um den Shopping Festival. Im letzten Jahr hatten wir hier im Vorjahresvergleich 15% Wachstum übergreifend. Und jetzt nur noch 0,9%. Daiwa, so ein japanisches Investmenthaus, senkt die Ziele für Alibaba auf $175 und für PDD jetzt nur noch auf $80. Und am Rande erwähnt, wir haben Aussage von Lutnick, der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten, dass das Weiße Haus CEOs darüber in Kenntnis gesetzt hat. Man überlegt, Roboter aus China, Humanoid Robotics zum Beispiel, zu verbieten, den Import in die Vereinigten Staaten. Das könnte sich dann wiederum positiv auf die Sektoren an der Wall Street auswirken. So, im Anschluss des Marktberichtes gibt es jetzt noch einen Sonderbeitrag über Liquidität an den Kapitalmärkten. Wie wichtig sind eigentlich die Liquiditätsströme? Ein Gespräch mit Michael Howell von Cross Border Capital in London, der Liquiditätspapst, wie man ihn bei uns hier an der Wall Street nennt. Das Interview ist auf Englisch. Wenn ihr Untertitel haben wollt, findet ihr den Beitrag ab 20 Uhr auch auf dem Swissquote-Kanal auf YouTube. Wir sind bei der Foundation for the Study of Cycles, einer Zyklenkonferenz in New York. Viele Anleger schauen an der Börse vor allen Dingen auf Ertragswachstum, wie entwickeln sich die Gewinne der Unternehmen, auf die amerikanische Notenbank, was macht die Zinspolitik Michael Howell, ehemals Salomon Brothers und Baring, Gründer und CEO von Cross Border Capital, er sagt, der wahre Taktgeber an den Kapitalmärkten ist eigentlich die globale Liquidität. Wo stehen wir also im Liquiditätszyklus und was bedeutet das für die Kapitalmärkte im Jahr 2026? Viel Spaß beim Gespräch.
Welcome, Michael Howell. Thanks for taking the time with us today for having this short talk about global liquidities. In today's world, this global liquidity plays a more important role these days than fundamentals and the traditional measures or metrics we are mainly looking at. So how do you think global liquidity changes that importance of fundamentals?
Yeah. Well, I think that's an excellent question, Lars. I think the point is that, you know, we're schooled in the idea that markets will react to fundamentals, but actually capital gets there first. The money flow is there initially, and fundamentals tend to respond to that. So I'm not saying that fundamentals are unimportant in looking at markets, but they're, if you like, a lagging indicator. They're the justification for why people are buying stocks. So you raise a very good point as to say, why is this perhaps more important than historically? And the reason being is this: think of the size of the financial markets relative to GDP. So in the US now, the financial markets are at least two times GDP. But if you go back 30, 40 years, they were a much lower percentage, maybe about 50, 60% of GDP. So the financialization of the economy, in other words, the big growth of financial markets and the importance of wealth effects, is now why this is so important in terms of what happens. I mean, you could argue the tail is wagging the dog, but nonetheless, that's the reality we live in.
In practical terms, how would investors use global liquidity and what indicator would they actually look at?
What I would say is you look at the mechanism of how that money is moving through markets. So look for signals. You can look at what the Federal Reserve balance sheet, for example, is doing, or you could look specifically at what's happening to bank reserves in the US. You could look at similar metrics in China or in Japan, or even in the European Union. You could think about how bank reserves, bank liquidity is changing there. You could look at things like the volatility of the bond markets. These are critical elements in the movement of liquidity.
Lars shared with me during the beginning of the Iran war some of your global liquidity analysis. And the analysis looked actually quite bearish for the markets. Did your global liquidity indicators signal this, or what changed actually?
I think the thing to do is to put this in context. And I think, like any form of cyclical analysis, you've got to try and look at companion cycles, and you've got to try and understand context. And what I'm really arguing is that if you look at the characteristics of markets, they're displaying late cycle characteristics, okay? Now, that's an important input in itself, okay? It's very difficult to use cycle analysis per se to predict with precision a particular movement. So to say this is the top or this is the bottom of a market is hard. What you can say is what kind of regime you're in. Are you in a bottoming out period? Are you in a strong uptrend in the cycle? Are you around the peak? Now, we think you were around the peak of the liquidity cycle. That doesn't mean to say that you're going to get a collapse tomorrow, but it means that you should be looking for those late cycle signs. And we identify this phase as being what we call speculation. In speculation, what happens is you can get decent returns, but they coexist with high volatility. So the quality of those returns is actually reduced significantly. And that's the phase that we think we're in. The other thing to think about is what's happening in the bond markets, because the bond markets are also critical to this. And in fact, the bond markets are often more important because they're the part of the funding mechanism. Now, if you look at the bond markets, what you're getting is a movement in the term structure, which is called a bearish flattening of the curve, which means that the long end of the curve yields are going up, but they're going up at a slower pace than the front end. So the curve is basically beginning to flatten and invert. And that's a very late cycled signal normally, and it's not a good omen either.
So looking forward, when the late cycle process is in a peaking process, what happens next usually? What would you be looking for as an investor?
Well, the next phase is basically to say what then begins to happen is that bonds start to come into their own as a better asset class. Now, you begin with shorter duration debt, and then you move mid-duration and then finally longer duration. So this should be a phase as liquidity falls lower, that the bond market should be getting more of a bid. Now, it's difficult to see that at the moment, clearly, because there's a lot of negativity about bonds. But in a way, that's telling you that we're moving towards the end of that particular phase. When everyone sort of believes that the story is negative, it normally flips to being positive.
So how did you came up with that cyclic identification? So, I mean, you did it in the year of 2000, so it's a long time ago.
Yeah.
So.
Well, I think the first thing to say is that we'd identified cycles in the data before. Okay, in terms of actually measuring it, we saw there was clear evidence of cycles. We were beginning to see from the data, because of the length of data we had, that there was a regular pattern. So we tried to fit that using Fourier analysis, and we did that quite thoroughly in about year 2000. Now, what we've done since then is, after establishing what we then found was a 65-month cycle, is then to extrapolate that forwards in time, which we've done over the last 25 years, and then to look at the actual outcomes relative to that predicted template. And it seems to line up reasonably well.
We have a new head of the Federal Reserve, Kevin Warsh. He mentioned the idea of lowering the balance sheet in the United States, and backpedaled quite a bit. What's your take? What do you want to see from him in this new role he's taking?
Well, I think that's a leading question and a difficult question to answer. But I would say that the first thing to say is that is the Federal Reserve the real mover and shaker still in the markets? I mean, that's really the question. Or what particular lever is it that's important for the Federal Reserve? Now, everyone focuses, because we're clearly told to focus on this by the media in particular and by the Fed, is the Fed funds rate. Now, there's a whole pantomime around setting Fed funds rate, the FOMC meeting, the presser. I mean, you understand all this. It's really a pantomime. For example, in the last 5 to 6 months, the Federal Reserve has injected $600 billion into US money markets. I mean, that's a sizable amount of cash, almost a trillion we're talking about, has gone into the markets. Any wonder why Wall Street is bubbling, okay? Now, what they've done is to do that because the repo markets were getting thirsty, or they're running out of liquidity, and you were starting to see spikes in the rate I mentioned, the SOFR rate. The other thing you've got to look at is, let's broaden this out from the Federal Reserve, let's think about what the Treasury is doing. Because the Treasury is, first of all, skewing issuance in the US towards the front end of the maturity structure of government debt. So they're issuing lots of T-bills, not issuing longer-dated 30-year debt, for example. And who buys that debt are the banks. Okay. So if banks buy government debt and buy Treasury bills with alacrity, what does that mean? That's called monetization. That's called printing money. Because if a bank, an intermediary, buys government debt, they're monetizing the debt. So that's clearly printing money, and something that the old monetarist, late monetarist Milton Friedman, will be turning in his grave at looking at what the Federal Reserve is doing.
But that it doesn't look like it's going to change.
No, it's going to get worse.
Now, what is your take on the long bond yield for this year? And maybe in regards to your statement that 2026 specifically is an important year, also in regards to debt that needs to be refinanced.
Well, I think the first thing to say is that the data and my impressions are that the US economy is booming. There's no question about that. Okay, it may be a K-shaped economy, as people say, but the fact is, on average, the economy is booming. Inflation is becoming a problem. Okay, there's no question about that. And whichever way you split that, you can say that nominal GDP growth, the sum of the two, real activity and inflation, are humming along at a fast pace. That figure may be 7%, it may be 8%, but it's that sort of magnitude. Is that consistent with a long bond of under 5% or circa 5%? It's not, okay? There's got to be upward pressure on the bond market. So what are the authorities doing? They're trying to cap bond yields by swinging issuance towards the short end, starving the long end of issuance, okay? So there's excess demand for long-dated bonds, keeping yields down. And they're managing volatility to encourage more buying by hedge funds, who are doing an arbitrage called a basis trade. I mean, this is getting into the weeds of bond market talk, but basically they're doing a basis trade where they're buying cash bonds and they're shorting futures, but that depends on low volatility. So what's happening alongside is the Treasury is coming into the market and suppressing volatility. So it's not yield curve control, it's yield volatility control that's going on. And they're doing that through treasury buybacks. So every time there's a move up in the what's called the move index, which is the index of bond volatility, like the VIX but for bonds, every time that index moves higher, treasury buybacks increase and volatility comes down again. So there's direct intervention. So my view is that far more important than Fed funds is the move index.
Absolutely. And you saw that during the beginning of the Iran war, right? I mean, the move index went parabolic, but also turned down.
And they hammered it down.
And they turned down and helped Wall Street rally once
again.
Lars. Talking about markets also a little bit, you monitor the gold to oil ratio as another measurement of markets. So can you tell us how is this related to global liquidity and what do you see in the gold to oil ratio?
The gold oil ratio has been fixed at 20. Therefore, you should be getting this high or ultimate moving gold. Doesn't mean to say that if the Iran tensions subside, gold won't fall back short term. It will do. We're talking about the longer term. Now, then if you start to think about these cycles and why this is important in a cyclical context, it so happens that if you track the gold oil ratio, it also moves in this same 65-month cycle, exactly the same as the global liquidity cycle. And if you look at the beginning of the upswing of the gold oil ratio, it moves because the gold price goes up, not because the oil price falls. Okay, so at the front end of the cycle, more liquidity expansion raises gold prices. At the back end of the cycle, what happens is the gold price doesn't come down, it's much more the oil price goes up, and that's what forces the ratio down. Now, why is that happening at the end of the liquidity cycle? Because the end of the liquidity cycle occurs because money leaves financial markets and moves into the real economy. And we are monitoring through this cycle money flow through financial markets.
So the last global liquidity peak was in 2021. You see it peaking now in 2026. And you have a huge wave of IPOs hitting Wall Street. Right. Anthropic is coming. OpenAI is coming. How does that play into the liquidity cycle? And what effects do you think this will have?
Well, on the face of it, it plays poorly because it would suggest that money is being taken out of markets. And clearly, if you're taking out of money out of markets to fund activities in the real economy, which supposedly SpaceX is, although it may be the Mars real economy, who knows, but whatever it means, money is coming out of financial markets. And that is clearly a negative. I think the rider to that would be to say that what is the free float that they're actually going to put into the market? The free float is very small, okay, relative to the size of the IPO. So in actual fact, it would be very difficult, particularly for index funds, to get into this issue. And so there's a technicality, which may mean that this is a very successful IPO, simply because it's being so rationed. And in other words, if you're an index fund, you have to have a full market weighting or a much higher market weighting than you can ever get your hands on.
How does this refer to the asset allocation? So if we are now watching this global liquidity, I mean, you cannot invest in global liquidity.
Yeah, I mean, there's the liquidity tends to lead. But the way that we look at it is that we basically divide the liquidity cycle into phases. So we have four phases, which we generically call rebound, calm, speculation, turbulence, and the names give it away in a way. And what we tend to show is which asset class is good for each particular phase. And there's a transition, and it's not a binary transition, so you need to sort of to gradually move in and move out of different asset classes. But generally speaking, in the rebound or the upswing phases of the cycle, what you want are equities. Equities do best by far and away, okay? Around the peak of the cycle, you want to be commodity-based. So have much bigger weightings than commodities. Why? Because the liquidity cycle leads the economy, and as you're peaking in liquidity, you're beginning to move from the trough to the acceleration stage in economies, and they demand more commodities. So that's the reason for that. And then as liquidity starts to tighten in financial markets, the cycle goes down, you want more defensive assets. And that probably means more cash, more shorter duration debt, okay? And then as the squeeze gets bigger and bigger, you get towards the bottom of the cycle, then that's starting to weigh on the economy. The economy is beginning to slow. Investors want longer dated bonds, because you want duration in that environment, because it's likely that the central banks will then be cutting interest rates, and so bond markets will perform. and then we restart.
But how long can this run and how high can it go?
Well, I mean, the answer is it's a question about risk management, not a question about precision of where do you predict the peak to be. In a phase where you've got a lot of speculation, you can devote some of your portfolio to speculation. Okay, and good luck on that. So, you know, a lot of people are far, far better traders than me. So by all means, put 20% or whatever you feel comfortable with in speculative positions and go for it. That's right. You know, if you can act like a hedge fund and just ride momentum, fine. But you don't want to do that with the core of your portfolio. The core of your portfolio has got to be more disciplined in terms of its management. And it may be a more staid or boring part of the portfolio, but it's the one that people are going to fall back and depend upon. And, you know, if you're only getting, you know, 5 to 10% returns a year out of that core, that's okay, because that's going to probably beat inflation in the longer term, which is what you want.
I think that's actually one of the biggest mistakes retail investors make, right? That you basically become momentum players, right? Yeah. Fascinating time.
Yeah, Michael, thank you for taking the time.
Great
pleasure. If someone wants to follow Global Liquidity and your work, what would you recommend? Where can we?
Probably the most straightforward way is Substack, and it's called Capital Wars.
Wonderful. Thank you so much.
Thank you for coming.
General, thank you.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatile und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.